Über 1000 Spieler, die Wetten abgeschlossen haben. 100 von ihnen wurden nun gesperrt. Der Ligabetrieb in der zweiten und der dritten Liga, der ist gerade ausgesetzt. 8 Haftbefehle wurden erlassen gegen Schiedsrichter und den Präsidenten des Erstligisten Eyüpspor. Ihr habt vielleicht vom Wettskandal in der Super League und der Türkei mitbekommen. Wir wollen jetzt darüber sprechen hier im Rasenfunk mit Gökhan Yamur von transfermarkt.de. Und jetzt geht's los.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
After 25 years as a coach and 35 in football, I never saw anything similar to this. It has a dimension that goes above anything that can be understandable. And I don't think this is a situation that a club, a single club, is going to destroy a system that is very strong and that is in place. Yesterday, everybody was saying the same thing. Scandal, scandal, scandal. I learned a new word. Scandal, scandal, scandal. But I think some of you like it. In this country, many people like it.
Das Tribünengespräch.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und denjenigen, den ihr da gerade gehört habt, das war José Mourinho, damals noch Trainer von Fenerbahce. Und diese Zitate, die werden jetzt natürlich gerade rausgekramt. Gökhan, schön, dass du hier im Rasenfunk bist. Dich wird's wahrscheinlich auch nicht überrascht haben, jetzt den José gehört zu haben.
Hi. In der Tat nicht. Aber es war trotzdem nochmal schön, ihn so reden zu hören. Das hat nochmal ein bisschen so ein Lächeln auf meine Lippen gebracht, ja.
Ich meine, das ist ja jetzt gar nicht so lange her. Wie blickst du denn jetzt so rückblickend auf das, was er damals bei Fener gesagt hat? Weil er hat damals ja quasi schon systematische Korruption und Benachteiligung von Fener der Liga vorgeworfen. Interessanterweise aber auch, nachdem man selber mal einen strittigen Elfmeter bekommen hat, hat er auch gesagt. Also das gibt's ja alles gar nicht.
Ja, also grundsätzlich ist das jetzt, das war auch da nichts Neues. Man wusste das irgendwie immer vorgehaltenen Mund oder es geisterte immer rum. Nur man konnte nichts richtig beweisen. Und dann, als José das dann gesagt hat, war für mich, ja, da kommt ein Star-Trainer in die Türkei und war für mich nicht verwunderlich, dass er dann sagte, sowas habe ich noch nie erlebt, obwohl ich hier schon in anderen großen Ligen unterwegs war. Die Türkei ist einfach in Sachen Fußball, wie soll ich sagen? Also es ist, da passiert immer wieder was. Also ich glaube, ich kann mich auch kaum noch an eine Saison erinnern, wo mal nichts passiert ist. Also das geht noch weit vor Corona tatsächlich. Mhm. Seitdem nur, also Corona mit einbezogen, nur immer ist irgendwas. Nur muss ich sagen, dass das natürlich auch so einer wie José Mourinho dann eben, wie seine Art nun mal ist, gerne in ein Wespennest sticht und dann sich im Nachhinein ein bisschen wundert, dass da eben Gegenwind kommt und er dann bewusst auch provoziert hat. Ich finde, wie er das gemacht hat, den Ansatz eben nicht gut, überhaupt nicht gut. Es ist so, dass in der Türkei der Fußball etwas anders ist, also nicht jetzt von den Spielregeln her, aber so, er wird anders wahrgenommen und dann sollte man nicht so an die Sache rangehen, wie er es macht.
Also wie meinst du das jetzt?
Ja, ich fand's gut, nämlich dass er da ein bisschen nachgebohrt hat, weil es waren wirklich teilweise Entscheidungen, die, wo ich dachte auch, wow, das kann man auf die Qualität der Schiedsrichter zurückführen, auf den VAR, auf die Zusammenarbeit des VARs und des Schiedsrichters und so weiter und so fort. Man kann es aber auch natürlich in andere Sphären ziehen, wie eben im Hintergrund von Funktionären und irgendwas wurde gedreht, gedroht und gemacht. Und das hatten wir schon öfter. Ein Präsident kommt rein oder ein Funktionär kommt rein in die Kabine und droht teilweise den Leuten, wenn ihr hier nicht gewinnt, kommt ihr hier nicht lebend raus und so weiter und so fort. Also das hatten wir schon alles gehabt. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, nicht, ob die Art und Weise, das aufdecken zu wollen, so zu machen, wie es José Mourinho gemacht hat. Wir haben ein Gegenbeispiel eben mit Dominik Tedesco jetzt gerade aktuell, der sich einfach nur auf die Mannschaft konzentriert. Da sagen natürlich auch viele, das finde ich viel besser, das ist gut. Aber auch er weiß eben, dass manchmal komische Sachen passieren. Und er sagt sich aber, nö, es ist so jetzt. Also ich versuche mit meiner Mannschaft dagegen zu halten. Und das tun sie ja auch und auch gut. wenn das Team nämlich gut ist, dann sind Fehlentscheidungen dann wiegen dann nicht mehr so schwer einfach. Und ja, und bei Mourinho war das eben mal der andere Fall. Aber dass da jetzt was dran ist oder auch dran war, ist jetzt natürlich mehr oder weniger bestätigt worden. Jetzt mit dem Wettskandal. Und ich sage auch bewusst Wettskandal und nicht Wettmanipulation, weil es im Moment erstmal nur ein Skandal ist.
Ja. Gleichzeitig ist natürlich die Problematik damit, jede Fehlentscheidung, die es gibt, überall, in jeder Liga auf dieser Welt, die wird dann eben vermeintlich aufgeladen. Denn jeder einfache Fehler könnte auch eine bewusste Fehlwahrnehmung gewesen sein. Und was ich eben auch so interessant fand an der Art und Weise, wie José Mourinho die Kritik geübt hat, deswegen habe ich das auch noch drin gelassen im Intro, war, dass er da dann sowas Pauschales draus gemacht hat. Dass er dann am Ende des Intros, haben wir es ja gehört, da sagt er, naja, ihr mögt das ja hier anscheinend. Einige von euch finden das ja toll. Das fand ich auch sehr von oben herab. Wie denkst du darüber, dass dann gleich sowas Pauschales ausgesagt wird über, ich weiß nicht, ob es um die Türkei generell ging oder um Fußball in der Türkei oder die Fans, die Journalisten?
Also wenn ich jetzt ganz nüchtern darauf antworten würde, würde ich sagen, er hat recht. Mhm. Er hat einfach recht. Das ist sehr nüchtern gesagt, weil ich glaube es selber auch, die Türkei, die Türken, die Menschen, die Medien, alles was dazugehört, ist immer sehr drüber. Und es gibt nur Schwarz und Weiß. Es gibt sehr, sehr wenig Grau. Und ich könnte jetzt hier wirklich ein Riesending draus erzählen, warum, weshalb. Es geht auch um Charaktereigenschaften der Menschen an sich. Du kannst alle Probleme, die du vom Fußball hast, kannst du auf andere Bereiche. Also das ist ein allgemeines Türkei-Problem.
Aber kann man das so pauschal sagen? Ist das nicht in Deutschland hätte ich gesagt, ist die Debatte auch oft schwarz und weiß, beziehungsweise je nachdem, welche Medien du konsumierst?
Nein. Die Debatten in Deutschland, die ich natürlich auch immer mehr oder mitverfolge, sind sehr viel weit gefächerter als in der Türkei. Sehr viel weit gefächerter und auch viel komplexer. Oder was man daraus macht, man macht es komplex. Oder man geht sehr in Detail, in die Tiefen. Und hier wird das relativ schnell auch weggewischt. Hier geht man auch dann irgendwann weiter in die Tiefen, aber aus eigenen Theorien, aus eigenen erschaffenen Theorien geht man dann in die Tiefe, aber in eine falsche Richtung einfach. Und man vergisst dann oft die Fakten. Also die reinen Fakten werden vergessen und man geht spekulativ in Themen rein und dann auf einmal ist man sonst wo und schon sind alle, korrupt und sonst was. Und das Problem dabei ist, dass man noch nicht mal sagen kann, das ist kompletter Schwachsinn, weil eben genau solche Sachen dann passieren, so, und das darf ich glaube ich sagen, amateurhaft Fans sind, dafür sind sie Fans, so sind es aber auch leider die Vereine. Mhm. Jetzt auch, ich will jetzt hier auch nicht pauschalisieren, aber es gibt einfach Funktionäre, die sind unfassbar amateurhaft unterwegs, die Medien genauso. Teilweise einfach nur die Seiten füllen wollen, damit sie gefüllt sind. Mhm. Und Experten. Also ihr könnt es jetzt nicht so verfolgen, weil ihr es natürlich dann nicht versteht, sprachlich. Es gibt Experten, die gibt's gar nicht in der Türkei. Also dagegen, wenn die Deutschen sagen, ach, der Lotter, der erzählt wieder was, dagegen ist Lotter wirklich ein Professor. Und das ist noch nicht mal übertrieben von mir. Mhm. Das ist wirklich, es werden in Expertenrunden Bananen, Kebab-Spieße reingebracht, nur um den visuell klarzumachen. Adana hat gegen Fener gewonnen als Beispiel und der Gala-Typ, das ist nämlich immer so einer, der für Gala ist, für Fener und für Beşiktaş, ist dann ein Kebab vor seinen Augen. Und der Kebab kommt ja aus Adana, so will damit sagen. Die haben euch schön wie so ein Adana gegessen oder so, keine Ahnung. Wo ich dann denke, ist das hier gerade eine Expertenrunde oder ist das hier gerade ein Zirkusverein? Also wirklich ganz schlimm, auf allerschlimmsten Level. Und dann, wie gesagt, das habe ich aber eben auch schon gesagt, hat Mourinho recht, aber eben, er ist dort, er ist in diesem Land, er arbeitet in diesem Land. Solche Aussagen dann so zu tätigen von ihm, also ich mache es, weil ich hier bin, weiter weg mit, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Angst hätte, dort zu reden, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Aber ich bin nicht im Geschäft drin. Mhm. Also im weitesten Sinne, was du, ich bin nicht in einem Verein drin, ich bin nicht in dem Geschehen drin, sondern ich bin über die Medien drin. So, das heißt, ich habe ein bisschen mehr Abstand, gerade auch, weil ich hier in Deutschland lebe und den Fußball in Europa und in der Türkei super vergleichen kann, habe ich sogar noch mehr Abstand als die Medien, die in der Türkei sind, und kann darüber sehr nüchtern reden und sehe es auch. Aber bei ihm muss ich dann sagen, ja, ich verstehe das, Mourinho, aber bist du in erster Linie da, um ein Trainer zu sein, oder bist du da, um alle das System komplett umzukrempeln, was einem ganzen Land nicht 20 Jahre lang nicht geschafft hat oder mehr? Was willst du mit als einzelner Typ da machen? Das war halt sehr provokativ von ihm, und ich weiß nicht, ob das so schlau war von ihm, aber recht hat er.
Und es ist natürlich auch ein typischer Mourinho in dem Sinne, hat er damit auch abgelenkt von durchaus einigen sportlichen Themen, die es ja auch gab. Es ist ja jetzt, er ist ja nicht aufgrund dieser Aussagen entlassen worden bei Fener, sondern weil man die Champions League Qualifikation nicht geschafft hat gegen Benfica, wo er jetzt Trainer ist. Aber das ist nochmal eine ganz eigene Wolte. Das ist José Mourinho, die Katze des Weltfußballs. Er fällt immer auf die Füße und hat offenbar mehrere Leben. Das ist wie bei Super Mario. Aber dann lass doch mal in die Fakten reingehen. Kannst du mir denn mal erklären, worum geht's denn eigentlich bei diesem Wettskandal? Ich habe ja schon ein paar so Rahmendinge genannt.
Genau. Ja, worum geht's in diesem Wettskandal? Es geht um Sportwetten, die getätigt worden sind von Menschen, die in dem Geschäft drin sind. Und ich fange mal gleich von vorne an. Es ist so, dass das, ich glaube, jetzt vor knapp einem Monat rauskam. Da hat sich der TFF-Präsident dann gemeldet und hat halt gesagt, dass es wohl Verdachtsfälle gibt zur Wettmanipulation, hieß es damals auch so.
Und TFF, muss man ganz kurz sagen, das ist die Turkish Football Federation, also die türkische Fußballverband.
Richtig, genau. Und der Verband und hat damals gesagt, wie gesagt, Verdacht auf Wettmanipulation erstmal. Daraufhin kam als erstes auch direkt erstmal nur die Schiedsrichter wurden dann angesprochen und außerdem ansprechend auch gleich sogar genannt. Also es kam gleich eine Liste raus, mehr oder weniger. Ich glaube sogar einen Tag später oder sowas kam sofort die Liste raus, und das waren zig Schiedsrichter von allen Ligen, von der Super League, zweiten Liga, dritten Liga, vierten Liga und ich glaube auch der Ballliga, das ist die türkische Regionalliga. Die heißt übersetzt genau türkische Regional-Amateurliga. So heißt Ball, das wurde zusammengesetzt, und Ball heißt auf Türkisch auch Honig, deswegen nennt man sie die Honigliga auch. Und dort wurde wohl überall gewettet. Da war für mich gleich als erstes die Frage erstmal, warum jetzt? Also warum kam das jetzt raus im Oktober? Dann, wo die Champions League und beziehungsweise die Europacup-Spiele begannen. Man hat die Liga mehr oder weniger vor zwei Monaten gestartet. Also man ist mitten im Spielbetrieb. Mhm. Warum jetzt? Also da war für mich ziemlich schnell klar, dass das kein Aktionismus vom Verband war. Das war für mich sehr klar, weil der Verband wird das niemals dann machen. Dann, wo man mitten im Spielbetrieb ist. Hätten das vorher gemacht oder eben später. Und dann war auch für mich ziemlich schnell klar, dass irgendwie aus dem Milieu, aus dem Wettmilieu, von dort kamen Infos. Ziemlich sicher, dass von dort Infos kamen an den Verband, weil da wohl intern irgendwas, was auch immer, lief. Aber so hat man gesagt, und das ist für mich auch nochmal so ein Fakt, der Verbandspräsident Haji Osman Oglu, Ibrahim Haji Osman Oglu, so heißt er. Ich habe ihn jetzt mal schön verdeutscht, bisschen.
Ja, hast gemacht.
Das ist ein Mann, der keine Angst hat, nach vorne zu gehen, der keine Angst hat, die Wahrheit auszusprechen, der keine Angst hat, auch aufzuräumen. Und wer auch immer ihm das gesteckt hat, der wusste das. Und deswegen hat er ihm das gesteckt. Davor dem Präsidenten hättest du stecken können, und das wäre versickt. Weil, wie gesagt, die Vorwürfe, dazu wollte ich gleich noch kommen, aber sie sind 5-6 Jahre alt. Also teilweise haben Leute vor 5-6 Jahren und so gespielt. Also warum jetzt? Und für mich war es eben klar, weil der neue Präsident da ist, der ist vor einem Jahr in Amt gekommen, und das andere ist eben, der setzt durch. So. Mhm. Und dann ist es halt passiert, und dann Ja, kamen die Namen. Erstmal die Schiedsrichter, dann kamen die Spieler. Und ich glaube, jetzt sind die sogar noch dabei, Trainer und Funktionäre noch zu durchleuchten. Ja, und bei den Schiedsrichtern und den Spielern kamen aber ziemlich viele Namen raus. Und das waren, ich glaube, weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hattest, Max, über 1000 auf jeden Fall.
Ja. Mhm.
Genau, über 1000 Leute, die da, ich sag jetzt mal, angeblich gespielt haben. Denn irgendwann ging man natürlich weiter ins Detail und schaute und machte und was ist überhaupt passiert. Hier finde ich schade, vom Verband bin ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, dass man die Leute erstmal am Pranger gestellt hat. Erstmal die Namen raus. Hier im Bezug zum Wettskandal. Und schon, ich habe es ja vorhin schon erklärt, die Türken reimen sich dann schnell selber was zusammen. Und schon würde spekuliert ohne Ende, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht, aber es rumorte, es brodelte natürlich in den Social-Media-Kanälen und überall auf den ganzen Seiten. Mhm. Ich habe aber auch Stimmen zum Beispiel gelesen, die dann auch sagten, ja, nun wart doch erstmal ab und dies und das. Das fand ich auch gut, weil so muss man es erstmal machen, erstmal abwarten. Und schon hat sich das Ganze auch ein bisschen relativiert. Also das Ganze wurde extrem hochgekocht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, medienwirksam sein sollte oder das einfach die Art der Türken, ja,
ich glaub,
ist.
Die Zahlen waren es einfach, oder? Also die Liga hat gesagt, dass 371 Schiedsrichter bei Wettanbietern Konten haben. Das sind 65% aller Schiedsrichter, die es überhaupt in der Türkei organisiert im Verband gibt. Dann haben sie gesagt, dass davon rund die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte, 152, haben Wetten abgeschlossen, sowohl in der Türkei als auch internationale Spieler. Und 7 Schiedsrichter davon sind betroffen, die in der allerhöchsten, also in der Super League, pfeifen. Und dann kamen eben noch schnell so manche Zahlen raus. Und das war, glaube ich, das, was dem Ganzen auch so wie so Benzin ins Feuer war, dass es 10 Schiedsrichter geben soll, die über 10.000 Wetten abgeschlossen hätten und 42 mehr als 1.000. Also sprich, da sind wir dann auch nicht mehr bei Leuten, die vielleicht vor 5, 6 Jahren mal irgendwie mit einem Einzahlungsbonus eine Wette oder 2 Wetten abgeschlossen haben, vielleicht auf irgendein Premier League Spiel, sondern da reden wir ja sehr wahrscheinlich von Spielsüchtigen, wenn wir in diesen Dimensionen uns dann befassen.
Richtig.
Aber ich fand es interessant, dass diese Zahlen dann eben genannt wurden und ich glaube, das hat auch international dann für so Aufruhr gesorgt.
Genau. Es ist ja, mir geht es ja auch nicht darum, das irgendwie zu verstecken vor den internationalen Medien und sonst was. Das ist ja auch richtig, das soll ja auch raus. Ich fand es nur schade, dass man sofort die Namen genannt hat. Man hätte ja diese Zahlen nennen können. Weil so, und das kommt, dazu komme ich gleich, nämlich hast du einigen Leuten dessen Namen mehr oder weniger in den Dreck gezogen. Und die, ja, tragen jetzt einen Schaden davon einfach. Weil, und jetzt kommt's, also, du hast gesagt, klar, es gibt Schiedsrichter, sowohl Schiedsrichter als auch Spieler auf der obersten Ebene, die ein Wettkonto haben sollen. So. Es wurde recherchiert und es kam raus, dass auf deren türkischen ID, und pass mal auf, das zeige ich mal gleich, nur damit Leute wissen, worüber wir reden, weil ich bin ja selber der türkische Staatsbürger. So, pass mal auf, das ist meiner hier. Ich zeige ihn mal kurz in die Kamera. So.
Muss ich da was pixeln?
Nö, alles gut.
Okay.
Und da ist eine Nummer drauf, hier oben. Da oben ist eine Nummer drauf.
Mhm.
Und das ist eine Identifikationsnummer. Die hat jeder türkische Staatsbürger. TC.
Und offenbar kann man die öffentlich zeigen. Wenn du es jetzt hier tust.
Es ist, wie gesagt, also es ist, hier in Deutschland kann man damit nicht so viel anfangen.
Okay.
Ja. Es sei denn, du hast natürlich vor, das in der Türkei auch so strahlen. Dann müsste das bitte verpixelt werden. Also, genau. Deswegen, die ist in der Türkei, diese Nummer ist omnipräsent, die ist, damit machst du eigentlich alles, mehr oder weniger. Und über diese Nummern wurden auf Namen von Spielern und auch Schiedsrichtern Wettkonten eröffnet. Und es wurde, ja genau, Bonuseinzahlung und der Bonus wurde gespielt. Mehrere oder auch nur eine Wette, das ist dann immer verschieden. Und es gibt, wir reden ja jetzt von dieser obersten Liga, der Super League, und das ist ja, sind wir mal ehrlich, von Interesse.
Ja.
Mhm. Und da kam zum Beispiel, ich nenne mal jetzt den Schiedsrichter Sorbay Küçük, Türken werden dem was sagen, die die Super League verfolgen, der ist sogar auch FIFA-Schiedsrichter, und das war der größte Name, einfach von den Schiedsrichtern. Auf seinen Namen wurde eben genau über diese Identifikationsnummer ein Konto eröffnet und es wurde eben gespielt. Er selber hatte davon aber keine Ahnung. Er wusste davon nichts. Das wurde auch bestätigt von der TFF-Seite aus und wurde auch eingestellt, sein Verfahren. Das gleiche passierte mit zwei Beşiktaş-Spielern, Necip Uysal und Ersin Destanoğlu. Ersin Destanoğlu ist jetzt jüngerer Torhüter, der jetzt gerade zum ersten Torhüter gemacht worden ist vom neuen Trainer Sergen Yalcin. Weil Sergen hatte Probleme mit dem alten mit dem ersten Torhüter, den alten Mert Günok, den man noch aus der Europameisterschaft 2024 noch kennt. So, der ist jetzt ins Tor gekommen und spielt. Der andere, Necip Uysal, ist der Interimskapitän, aber der spielt halt jetzt im Moment nicht mehr so oft. Nur für den Jüngeren ist das natürlich jetzt gerade sehr, sehr schlimm, dass sein Name so in diesem Zusammenhang rauskommt. Und auch bei den beiden kam raus, dass eben Leute über diese Identifikationsnummer ein Konto eröffnet haben und aber auch nur diesen Bonus gespielt wurde. Mhm. Aber auch er selber wusste nichts darüber und Necip auch nicht. Es gab dann ein Interview mit ihm, wo er dann auch gefragt wurde. Er meinte, nein, ich bin nicht traurig über diese Angelegenheit. Ich bin wütend, hat er gesagt. Ich bin wütend, dass gerade jetzt, so wo es eben gerade bei ihm läuft, beziehungsweise wo er jetzt ins Tor kam und auch im Blickpunkt ist, dass so eine Geschichte aufkommt, für die er nichts kann. Es wurde auch direkt von beiden staatsanwaltschaftlich eine Gegenanzeige gegen unbekannt natürlich erstmal, aber es wird wohl gesucht, wer da eventuell für verantwortlich sein kann, denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, es könnte natürlich jemand vom Verein sein, der locker Zugriff auf diese Identifikationsnummer hatte. Das wäre natürlich richtig schlimm. Es könnte aber auch jemand anderes sein. Man macht einen Handyvertrag und da muss man das halt auch abgeben und die Daten werden gespeichert. So, und das wird jetzt wohl ein bisschen untersucht und dann will er da Gegenanzeige und dann eben auch wegen des Rufsverleumdung, dagegen will er auch vorgehen. Und da merkst du schon, deswegen hatte ich ja eben gerade gesagt, finde ich schade, dass man die Namen direkt sagt, anstatt nur die Zahlen zu sagen und dann erstmal zu recherchieren und dann zu gucken,
das wer hat hier man jetzt was aber gemacht. Genau. Also wie viele Wetten es sind, weil wenn das wirklich nur einmal den Bonus abgegriffen und dann nie wieder gewettet, also dann reden wir sowieso schon gar nicht von Manipulation, also von Spielmanipulation, weil dann wären irgendwelche höheren Beträge mit dabei. Und das Zweite ist, dann muss man auch tiefer nochmal ins Juristische reingehen und erstmal die Frage stellen, was dürfen die Spieler und was dürfen sie eigentlich nicht?
Genau. Ganz genau. Und darauf wollte ich nämlich gleich noch zu sprechen kommen, weil eben, genau, also da wurden bei beiden eingestellt. Mhm. Und jetzt komme ich mal kurz zu dem Strafmaß. Mhm. Ich lasse jetzt mal die dritte, vierte und die Ballliga weg und nehme mal nur die Super League und die zweite Liga.
Ja.
Also 101 Spieler haben eine Strafe bekommen. Ich sage jetzt mal kurz die Strafen, die Länge der Strafen und dann sage ich warum. Also der bekannteste Spieler ist von Galatasaray Eden Elmalı. Er ist auch Nationalspieler, wurde jetzt aber aufgrund dieser Thematik aus der Nationalmannschaftskader erstmal rausgenommen wieder, aus Sicherheitsgründen, eine Strafe von 45 Tagen. Bis hin zu Ali Şaşalıvural, das ist ein Torhüter, der auch ziemlich Super League bekannt ist. Im Moment ist er in der zweiten Liga und der hat bekommen eine Sperre von einem Jahr. Hier kann ich nochmal erwähnen, Metehan Baltacı ist auch ein Spieler von Galatasaray, ein Jüngerer, und der hat 9 Monate bekommen. So, und jetzt, nur mal um so ein Gefühl dafür zu bekommen, diese krassen Zahlen und auch, dass auf die Türkei-Spiele gewettet worden ist, international, ich habe auch irgendwie ugandische Liga gehört, aber so what? Die sind korrekt, die sind nicht falsch. Aber dieser Wettskandal ist hauptsächlich und hat einen Hauptkern für die dritte bzw. vierte Liga und die fünfte Liga. Und die dritte von mir aus noch. Dritte, vierte, fünfte Liga. Da ist der Kern. Da sind Spieler auch, da kann man auch, glaube ich, von Manipulation sprechen, weil es wurde eben auf auch die eigenen Ligen gewettet. Es wurde jetzt aber nicht so groß gemacht, weil es eben nur die dritte, vierte und fünfte Liga ist. Alle anderen Spieler aus der ersten und zweiten Liga, ich nehme jetzt mal als Beispiel Eren Elmalı. Der hat gespielt, er hat auch zugegeben, er hat gespielt eben vor 5 Jahren, glaube ich. Da war er noch Amateurspieler bei war es jetzt Iskeren, Duunspor oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall in einer sehr niedrigen Liga und halt noch im Amateurbereich. Jetzt kommt seine Aussage, Achtung, Zitat von ihm. Ich habe damals eine Wette platziert, war mir nicht bewusst, dass das so komplett auch illegal für uns Spieler ist. Dann kam mein Bruder und hat mir gesagt, das ist illegal, lass es sein. Und seitdem habe ich nicht mehr gespielt. Also er sagt, im Endeffekt, er hat nur einmal gewettet. Das Strafmaß ist 45 Tage. Bei Jelly Lüksel von Samsunspor ist das dasselbe. So. Metehan Baltacı, ebenfalls von Gala, der hat auch früher gespielt, auch als er ein Amateur war. Allerdings waren es hier nicht ein Spiel, eine Wette, sondern es waren 1500 Wetten. So. Und der hat 9 Monate bekommen. So ergibt sich wohl das Strafmaß. Mhm. Ich habe jetzt diese Sachen vorgerechnet oder vorerzählt. Vorher hieß es, dass die Strafen noch ein bisschen höher waren. Dass bei RNL mal 3 Monate stand und bei Metehan Baltacı 1 Jahr. Das wurde jetzt so ein bisschen downgegradet und im Endeffekt kam jetzt das raus. Das kam jetzt offiziell von der Prüfstelle des Verbandes, wo die Strafen erhoben werden, kam das raus. Also, es wurde gespielt und das gilt für alle, die jetzt hier auf dieser Liste sind, die in der ersten und zweiten Liga sind, in ihren Amateurzeiten, Amateurbereichen, das sprich 5. Liga, 4. Liga, gilt ja auch noch mehr so, mehr oder weniger als Halbamateur, da wurde das gemacht. Und das bringt mich auch zum Schluss, dass ich einfach sage, ja, der Kern ist 3., 4., 5. Liga, weil die Leute dort wahrscheinlich einfach nicht genug verdienen und dann eben dadurch versuchen, eben an Geld ranzukommen. Und deswegen ist es für mich eben hier sehr, sehr hochgekocht, weil jetzt muss ich natürlich auch fragen, darf ein Adan Elmalı, wenn er, als er, was war er, 18 oder was, war, oder 19, und er spielt in nehmen wir mal hier, keine Ahnung, die Landesliga oder Oberliga, ist das da schon verboten oder nicht? Das ist halt so eine, das ist dann auch so eine Ethikfrage natürlich.
Also es gibt keine rechtliche Regelung. Also juristisch ist es gesehen, es geht ja um dieses Gesetz 6220 oder irgendwie so. Und da geht es aber um Spielmanipulation. Wenn du das machst, dann kannst du drastisch belangt werden von 1 bis 3 Jahre Gefängnis. Oder wenn organisierte Kriminalität involviert sein sollte, sogar noch drastisch mehr. Aber das ist, und das ist das, nachdem die Staatsanwaltschaft ermittelt, da müssen wir nämlich auch noch dazu kommen, weil es gab ja auch noch Ermittlungen, auch schon bevor der Verband was bekannt gegeben hat, jetzt im Oktober. Aber das reine Anmelden und Wetten, das müsste ja wahrscheinlich eher in den Spielerverträgen oder in den Rahmenverträgen mit dem Verband oder mit der Verbandsmitgliedschaft abgedeckt sein. Und ist es da verboten, sich ein Wettkonto anzulegen?
Genau. Also es ist ja so, erstmal genau, manipulativ ist zumindest in der ersten und zweiten Liga ist nichts bewiesen und ganz im Gegenteil, es wurde sogar eher bewiesen, dass auf Ligen gewettet worden sind. Ich habe gerade die ugandische Liga erwähnt, auf solche Ligen. Wie gesagt, nochmal, das ist eine ethische Frage, weil es kann auch sein, dass
das ein Anzeichen von Spielsucht. Also wenn jemand auf so eine Liga wettet, damit möchte ich die Liga nicht dissen.
Und vor allem auch, wie manipulativ ist diese Liga, dass man da vielleicht einen Tipp bekommen hat, hier, wette da drauf, das ist safe, sicher. So, und das ist dann halt eben, da kann man natürlich darüber diskutieren, was auch immer. Aber sie waren im Amateurbereich, sie waren nicht im Profibereich. Und das ist eben dann, da gibt es eben keine eindeutige Regelung dafür zu sagen, ja, auch im Amateurbereich. Wie gesagt, es ist verpönt von mir aus, ja, aber es ist nicht gesetzlich geregelt. Wie gesagt, Manipulation erst recht nicht, aber auch eben nicht, ob man da ein Wettkonto dann hat oder nicht. Ich kann mal ein kurzes Beispiel nennen, wegen Verpöntheit. Der jetzige Präsident von Fenerbahçe, Sadettin Saran, war, bevor er Präsident wurde, der Chef von der Wettseite Tuttur. Das ist eine von 7 subventionellen Wettanbieterseiten, die Türkei zulässt. Und als er dann kurz vor der Wahl war, viele wollten Ali Koç, den vorherigen Präsidenten, weghaben, aber haben auch hier eindeutig gesagt, wir können keinen Präsidenten wählen, der Vorstandsmitglied oder Vorstandsführender von einer Wettseite ist. Dann musste er sich dazu äußern und hat gesagt, ich verspreche, wenn ich Präsident werde, dann bin ich da raus. Mhm. Wurde Präsident und er ist raus. Dadurch ist die Seite Tuttur auch am Ende. Das nur mal so als nebenbei. Okay. Weil das kann ich so gut sagen, weil wir auch irgendwie ein bisschen vermarktungstechnisch dazu tun hatten und das ging dann aber auch in die Hose. Durch diese Geschichten halt. Und und so musste er halt dieses Amt aufgeben, um eben Präsident zu sein. Ich möchte sagen, es ist nicht gesetzlich vorgegeben. Du kannst kein Präsident sein, wenn du nicht gleichzeitig ein Wettanbieter-Chef bist, jetzt so mal salopp gesagt, sondern es ist ethisch. Also die Leute, die Fans wollten das nicht. Und daraufhin hat er gesagt, gut, dann bin ich da raus, weil ich ja unbedingt Präsident werden möchte von Fenerbahce. Hm. Und das Gleiche kann man jetzt hiermit auch verbinden mit den Spielern. Ich rede immer von der ersten und zweiten Liga, die dann eben trotzdem Strafen bekamen, weil sie gewettet haben, aber weil sie eben nicht auf die türkische Liga gewettet haben, sondern auf irgendeine andere Liga. Und weil es halt eben vor 5, 6 Jahren war, wo sie eben noch im Amateurbereich waren. Und deswegen gab es diese milden Strafangaben.
Also sprich, wir müssen das genau voneinander trennen. Wir haben quasi viele Betroffene im Amateurbereich, aber auch einige im Profibereich, bei denen aber jetzt zumindest bei den Beispielen, die du genannt hast, das schon lange zurückliegt und wiederum wieder in den Amateurbereich reinragt. Jetzt ist es aber auch, finde ich, und ich habe versucht, auf türkischen Seiten dazu zu recherchieren und so weiter und so fort, habe auch festgestellt, das, was du vorhin angedeutet hast, also jeder Tweet wird dann gleich schon mal als Quelle einfach genommen für einen Artikel. Also es war extrem schwierig für mich, ehrlicherweise dann zu trennen. Deswegen bin ich froh, dass du Zeit hattest für dieses Gespräch. Aber wie empfindest du denn die Transparenz, wenn es eben jetzt darum geht, das jetzt aufzuklären? Also du hast jetzt einige Details genannt. Ich habe jetzt aber nichts gefunden, vielleicht war ich aber auch nicht gut genug, wo verbandseitig mal irgendwie aufgeführt wurde, dieser Spieler hat das und das in vor 5, 6 Jahren gemacht, deswegen erhält er diese Strafe, sondern es waren so ganz viele so kleine Quellen und dann konnte ich mich auch nicht immer drauf verlassen, ob das jetzt so stimmt.
Ja, das ist wahr. Also da brauchst du auch nicht weiter suchen, das ist nämlich korrekt. Vom Verband wirst du solche Sachen auch nicht lesen. Du wirst vom Verband, wirst du nur eben das Strafmaß lesen. Der Verband, der TFF, aus gutem Grund, hält sich eisern an Fakten und auch, ja, ich würde gar nicht sagen viel an Zahlen, aber wie gesagt, Namen sind ja auch rausgekommen, aber es sind trotzdem Fakten. Mhm. Und jetzt würden sie einfach nicht reinschreiben, ja, der Spieler Eden Elmalı hat jetzt vor 5 Jahren einmal einen Tipp gemacht und das war's. Die schreiben dann eben rein, alles bisschen offizieller, dass eben aus der Recherche, die dann hervorging, rauskam eben, oder wie bei den Bestia-Spielern, dass eben kein Wettaktion von Seiten des Spielers zu sehen war, sondern tatsächlich eben über die Identifikationsnummer, ja, wurde ein Wettkonto eröffnet, aber das Spiel wurde nicht von dem Spieler getätigt oder diese Bonuswette in dem Fall.
Aber woher kann man das denn dann eigentlich wissen?
Also in dem Fall mit Ersin, dem Torhüter von Beşiktaş, weiß ich, dass die sich da halt auch mit dem Staatsanwalt und so getroffen haben alle, mit dem Verband und darüber gesprochen haben und es auch so geschildert wurde und es wurde einfach kein es gab keinen eindeutigen Beweis tatsächlich dafür, dass das eben nicht so ist. Und dann normalerweise im Strafmaß in der Türkei ist es auch so, dass natürlich auch ein eindeutiger Beweis vorliegen muss. Und in dem Fall von allen anderen, die dann gesagt haben, ja, ich habe aber dann und dann gewettet und so weiter und so fort, haben die beiden aber gesagt, nein, wir haben es nicht gemacht. Und es wurde, wie gesagt, es wurde herausgefunden, dass über diese Nummer in einem Stadtteil die Wette oder das Wettkonto eröffnet wurde. Das konnte man sehen über die IP, wo zum Beispiel auch Ersin sagte, ich bin nicht in diesem Bereich von Istanbul. War ich nie. Und dann denkt man auch, ja, okay. Und so hat man das immer ein bisschen ausgeklammert und dann irgendwann hat man gesagt, okay, das macht schon Sinn, was er sagt und das andere macht keinen Sinn. Und deswegen hat man das dann auch wahrscheinlich dadurch, dass es eben nur diese eine Wette, Bonuswette war und auch keine Ahnung, wo wann das genau war, das war auch schon ein bisschen her, das haben die jetzt nicht genau gesagt, wie viele Jahre das war, haben die dann auch gesagt irgendwann, okay, das lassen wir jetzt fallen, weil das macht so keinen Sinn. Das war eine Sinnfrage einfach auch von dem Verband her. Und das Gleiche bei dem Schiedsrichter, bei Zorbay Küçük. Da ging es allerdings ein bisschen länger, da wurde mehr nachgeprüft, gemacht, getan. Was genau, kann ich jetzt auch nicht sagen tatsächlich, was sie genau geprüft haben. Aber da ging die Prüfung auf jeden Fall länger, weil es hier nämlich um einen Schiedsrichter geht. Da ist ja nochmal so ein bisschen diese Sensibilität ja nochmal eine andere als beim Spieler. Und da kam aber auch im Endeffekt dann eben, konnten die dann so weit ausschließen, dass da eben gesagt wurde, ja, okay, auch hier hat er nichts damit zu tun, er hätte sonst nie gewettet. Es wird wahrscheinlich, wie gesagt, sein Konto, also ich glaube wirklich, Konten wurden inspiziert, eröffnet. Also nee, also die Konten der Spieler und der Schiedsrichter, ob da irgendwelche Aktivitäten in dieser Richtung gab. Wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das jetzt nachgeguckt worden ist, wie weit die überhaupt Recht haben dahinter, wie weit man zurückgucken kann und so. Aber ja, also da wurde richtig durchgefegt, also es wurde wirklich minutiös alles sich angeschaut, gerade bei den Schiedsrichtern, und da kam bei den dreien eben nichts raus. Und die anderen haben das eben dann von selber schon gesagt und haben und die TFF hat das bestätigt, eben auch, wie gesagt, durch diese Konteninspizierung und so weiter und so fort, die IP-Adressen, ob das so Sinn macht und so weiter und so fort, ja.
Und so relativiert sich dann nämlich die Zahl, also die Zahl, die ich ja auch anfangs genannt habe, über 1000 Spieler, das sind 1024 Spieler sollen Wettkonten haben, hat der TFF bekannt gegeben vor 4 Tagen. Also wir müssen vielleicht dazu auch sagen, wir nehmen am 14. November auf. Das ist jetzt alles quasi Stand jetzt. Man weiß nie, was da noch kommt. 27 von diesen 1024 waren Erstligaspieler und da haben wir jetzt eben dann schon einzelne Fälle. Hast du uns ja schon erklärt, wie das dann aufgearbeitet wurde und dass es eben zu ganz unterschiedlichen Sperren geführt hat, von wenigen Tagen bis hin zu ein paar Monaten. Aber das ist dann schon das komplette Strafmaß. Weiter darüber hinaus ging es jetzt bei diesen Fällen noch nicht. Aber wie bewertest du denn dann die Art und Weise, wie der Verband das bisher aufgearbeitet hat? Also es ist ja auch richtig, dass auch aus Datenschutz- und Persönlichkeitsrechtsgründen und anderen wir da jetzt nicht jede einzelne Wette und so weiter sehen. Aber das ganze Vorgehen ist ja schon ein bisschen seltsam. Und du hast es ja vorhin auch schon mal angedeutet, dass man eben rausgeht mit dieser Riesenankündigung. Wir müssen gleich nochmal gesondert über die Schiedsrichter sprechen. Ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber was jetzt die Spieler betrifft, da ist ja der Vorwurf insofern schlimmer. Spieler, wenn sie auf eigene Spiele wetten, können Spiele manipulieren, und dann sind wir auch in einem juristisch anderen Bereich, den ich vorhin genannt habe. Wenn jetzt aber ein Spieler auf ein Premier League Spiel zum Beispiel wettet, dann sollte das zwar eigentlich auch nicht sein, denn das ist nicht richtig und das hat so ein kleines Geschmäckle und deswegen sollten das Profis nicht machen, aber juristisch steckt dahinter gar nichts. Also die Staatsanwaltschaft sagt dann, ja gut, da gibt's ja nicht mal eine Anklage, gegen wen denn? Wer ist der Beschuldigte?
Ja, ganz genau, deswegen, da kommt die Ethikfrage eben sehr hoch raus, und dann gibt's halt eben solche Maßstrafe, die ich eben gerade genannt habe, mit 45 Tagen und so weiter und so fort. Grundsätzlich, der große Kern stimmt ja trotzdem. Es ist ein Wettskandal, / Manipulation in den unteren Ligen. Mhm. Die haben stattgefunden. Ich glaube, ein Verein hat sogar 18 Spieler, die da drin sind. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher Verein das war, ich habe das aber gelesen.
Das ist Nazili-Sport. Das
kann sein,
Sport.
Ja.
Das ist ja die.
Nazili-Sport, ja, das kann sein.
Es genau. Gilt ja, dass 18, das vielleicht ja. Der Auslöser war. Am 28. April 2024 gab es in der dritten Liga, also davon gibt es ja dann zwei, und in einer von beiden gab es ein Spiel zwischen Ankaraspor und Nazili-Sport. Da gab es in 90 Minuten keinen Torschuss, nur 2 Ecken, keine einzige Karte, und es wurden ungewöhnlich hohe Wetteinsätze platziert. Und jetzt kommt der Kicker. Mit einem Punkt war Nazilispor vor dem Abstieg gerettet und Ankaraspor war in den Playoffs um den Aufstieg. Und da ging es angeblich los mit den Ermittlungen, und da wurden jetzt ja eben auch vor wenigen Tagen, das fand ich interessant, dann die Urteile verkündet. 18 von 21 Spielern im Kader von Nazilispor wurden angeklagt, 26 Spieler insgesamt jetzt mit Sperren belegt, zwischen 8 Monaten und einem Jahr, und auch der Präsident von Nazilispor wurde gesperrt. Der hat noch so schön gesagt, wir hatten noch gar kein Geld, wie hätten wir wetten sollen, aber hat ihn nicht vor der Sperre schützen können. Aber es gilt, es könnte sein, dass das einer der Auslöser war. Es gibt noch ein zweites Ereignis für eben auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, und dass vielleicht auch im Zuge dessen andere Wettkonten, andere Spieler und Funktionäre aufgetaucht sind.
Genau. Also es ist, ich sage ja, der Kernpunkt sind diese unteren Ligen. Mhm. Und da da bin ich auch ziemlich sicher, dass da manipuliert wurde. Ganz klar, es wird halt jetzt, außer natürlich in diesem krassen Fall von Nazilispor und vielleicht noch ein, zwei anderen, der Rest wird einfach so staatsanwaltschaftlich einfach abgestempelt im Sinne von, also das Strafmaß und so wird alles verhängt, keine Frage, aber es ist medial, wird es natürlich nicht hochgekocht. So. Aber dort wurde ziemlich sicher manipuliert. Es geht um Existenzen und so weiter und so fort. Deswegen gab es da eben dieser Riesenverdacht des Wettskandals. Dass dann eben im Endeffekt auch noch andere Spieler oder höhere dazukamen, das hat das Ganze natürlich einen Oh mein Gott-Effekt gegeben. Mhm. In der Türkei wird komplett nur noch manipuliert. Das ist aber, wie gesagt, es wurde sehr hoch gekocht und im Endeffekt kam jetzt raus, dass es nicht so krass ist. Das sage ich jetzt hier mal in Anführungsstrichen. Natürlich ist es krass, wenn manipuliert wird, aber es geht eben nicht um die oberen Ligen. Mhm. Es geht ab der dritten Liga los, bis runter eben in diese Ballliga. Und da wurde, und nicht vor 5 Jahren, sondern auch jetzt erst neulich, in der letzten Saison wurde eben manipuliert und auch eben gewettet und so weiter und so fort. Auch der, wie du schon vorhin gesagt hast, der Präsident von Eyüpspor, die ja jetzt Erstligist sind. Letztes Jahr waren sie noch in der zweiten Liga. Das ist für mich schon eher so ein Ding, wo ich sage, aha, das ist schon für mich ein Skandal, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei allen anderen sage ich, also jetzt mit RNL mal und so Co., sage ich, so what? Aber das finde ich schon, also dass da eben so ein Vereinspräsident dann eben seine Finger damit drin hat, das bringt mich eben dazu zu sagen, eben wie amateurhaft auch die Vereine geführt werden. Und das kann ich aus erster Hand sagen, weil ich das selber erlebt habe, wie amateurhaft Vereine in der Türkei geführt werden. Und da das ist so der Grund, warum ich eben Mourinho am Anfang halt einfach bei allem Recht geben kann, nur weil eben genau solche Sachen passieren. Und wenn dann eben jemand im Wettskandal verwickelt ist, ein Präsident in der zweiten Liga, das ist schon echt krass, in der zweiten Liga, ich weiß nicht, worauf er gewettet hat, das ist nicht rausgekommen. Oder wahrscheinlich hat er auch mitgemacht in diesen unteren Ligen, davon gehe ich jetzt mal aus.
Also wenn es Haftbefehle gibt, muss es ja eigentlich einen manipulativen Charakter gegeben haben.
Genau, und das ist für mich der eigentliche Skandal da.
Jetzt hat aber ja auch José Mourinho sich vor allem auf Schiedsrichter bezogen. Und das ist ja das zweite Thema. Und wir hatten jetzt quasi ein Spiel, das könnte zu Ermittlungen, oder beziehungsweise es hat sicher zu Ermittlungen geführt und in deren Zuge könnten auch nochmal andere Dinge rausgekommen sein. Das war ein Ereignis. Es gibt aber noch ein zweites Ereignis, wo einige Beobachterinnen und Beobachter sagen, vielleicht hat das auch dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat. Also das wissen wir, die hat sie aufgenommen. Und vielleicht ist im Zuge dieser Ermittlungen eben auch noch was herausgekommen, was jetzt dann zu dieser etwas merkwürdigen, getimten Pressemitteilung und der ganzen Aufregung Ende Oktober geführt hat. Und zwar am 5. Februar in diesem Jahr 2025 tritt Yasar Kemal Ugolo zurück, denn es ist ein Foto aus einem Casino in Nordzypern aufgetaucht, bei dem er am Spieltisch zu sehen ist und er konnte dann auf Rückfrage nicht nachweisen, dass er diesen Aufenthalt dort selbst bezahlt hatte und komischerweise konnte auch seine Einreise nach Zypern nie belegt werden. Deshalb wurde er zurückgestuft von der Schiedsrichterkommission und dem Verband und hat daraufhin seine Karriere beendet. Und ich habe vermehrt gelesen, dass auch das zu Ermittlungen geführt haben könnte, denn im April 25 ist es dann eben so, dass zwei Staatsanwaltschaften Ermittlungen gegen Schiedsrichter beginnen. Später werden die dann zusammengeführt und die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat jetzt den Hut auf. Was ist denn zu diesem Rücktritt Anfang Februar zu sagen?
Das kam sehr viel später raus. Als das damals zu dieser Zeit der Fall war, hatte man andere Vermutungen, weil es war so, dass das du wirst dich erinnern, letztes Jahr, wie gesagt, es sind ja viele Sachen passiert immer in der Türkei, wurde ja ein Schiedsrichter nach dem Spiel von einem Präsidenten von Ankara Gücü mit einer Faust ins Gesicht geschlagen.
Genau.
Daraufhin haben sich alle Schiedsrichter zusammengesetzt und auch gestellt und haben dann auch verkündet, dass sie einfach auch sicherheitstechnisch Angst haben einfach, weil sowas natürlich in der Türkei immer wieder passieren kann. Man sieht auch andere Fälle jetzt, nicht nur mit den Schiedsrichtern, auch mit den Spielern und so, dass Gewalt im türkischen Fußball da ist. So. Und das war natürlich so ein Novum, dass dann dass an einen Vereinspräsident einen Unparteiischen angegangen ist. Und das war so ein Novum, wo dann auch viele Leute dann halt auch sagten, ich glaube, ich höre auf. Also, die haben nicht gesagt, ich höre jetzt auf, sondern die haben damit sehr deutlich gespielt. Das gab es auch schon ein bisschen vorher mit Schiedsrichtern wie Firat Aydınus, der schon vorher aufgehört hat, aber sie haben alle vor ihrer Zeit aufgehört, die sie eigentlich hätten an die Grenze gehen können, wie eben ein Cüneyt Çakır damals. Auch der musste viel, also die Schiedsrichter haben hier viel unter Druck gearbeitet, unter unermesslichen Druck. Du musst dir vorstellen, ein Schiedsrichter wie Cüneyt Çakır, der das WM-Halbfinale 2014 pfeift und mehrere Finals in der Champions League oder Europa League und dort weniger Probleme hat als ein random will ich nicht sagen, aber als ein Türkei-Super League-Spiel mit einem der großen vier Mannschaften. Oder ein Derby, sagen wir mal ein Derby. Das ist natürlich eine Katastrophe an sich. So, mit unfassbaren Druck, den sich hier, glaube ich, keiner vorstellen kann, den ich mir selber auch nicht richtig vorstellen kann, weil ich bin ja nicht drin. Nur was ich von außen sehe. So, und dann kam diese Aktion, dann haben die meisten gesagt, ja und so, so wollen wir das nicht und so weiter. Und kurze Zeit später hat eben dann Ulcu eben dann auch gesagt, ich höre auf. Und die Vermutung war für mich klar, das lag halt daran. Das lag daran, dass eben er keine Lust mehr hatte auf diesen Druck und so weiter und so fort. Jetzt, wo natürlich dann Monate später das rauskam, dass er dann halt eben auch in Zypern gespielt hat und so, ja, das wirft natürlich ein ganz anderes Licht dann eben auf die ganze Geschichte. Und dann eben, also ich will jetzt nicht damit sagen, oh mein Gott, die Schiris sind echt hier der letzte Dreck. Das ist nicht der Fall. Das sind gute Leute, gute Menschen, einen kenne ich sogar auch privat, gute Menschen, die halt eben mit dem Druck, der in der Türkei, im türkischen Fußball einfach da ist, schwer klarkommen. Es ist so weit, dass wie gesagt, dass in den Spielen der VAR die Oberhand nimmt und der Schiedsrichter eigentlich nur noch ein Medium ist, der da für den VAR die Entscheidung trifft, weil sie sich selber nicht mehr trauen, eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mir das in Deutschland anschaue und ein Dennis Aitekin sagt, ja, wir versuchen immer trotzdem natürlich unsere Entscheidung hier einfließen und nicht vom VAR, wünsche ich mir das in der Türkei auch. Aber das ist eben nicht der Fall. Die sind wirklich nur noch Marionetten vom Verband gegen die Medien, gegen alle einfach. Und die werden so ein bisschen hin und her geschubst. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich verstehe, er will aufhören deswegen, ganz klar. Dass das jetzt, wie gesagt, mit dem, dass er in Glücksspiel-Ding drin war, ist auch so eine Sache. Wenn wir nicht diesen Druck hätten, den wir in der Türkei haben, und der wäre im Casino gesehen worden, dann wäre so dieses, vielleicht ein bisschen empört, die Leute und was weiß ich, und wäre gut gewesen. Aber durch die Situation, die wir einfach in der Türkei haben, ja, einfach hochexplosiv ist, dieses ganze Fußballgeschäft ist so hochexplosiv in der Türkei, als ob es da um die Weltmeisterschaft oder um alles geht, keine Ahnung, das ist ja unfassbar viel Geld steckt da drin. Sagen wir, wie es ist, die Mafia steckt dahinter und so. Ist so viel Geld und so viel dahinter Macht und so weiter und so fort, dass man sieht es an den Augen der Spieler, einfach sieht, die haben, es geht der Spaß verloren an dem Sport, weil Fußball ist ja ein Sport und der Spaß geht verloren. Ich sehe selten Leute lachen oder witzeln auf dem Feld, wie ich das sonst in der La Liga sehe oder in der Premier League, Bundesliga, in internationalen Spielen, wo sie auch mal so ein bisschen klopfen auf die Schulter und ein bisschen noch Spaß machen. Das siehst du nicht. Vor allem nicht bei türkischen Spielern. Wenn dann noch einer kommt und noch eine Hand schüttelt und so, dann ist das vielleicht mal Osimhen oder, keine Ahnung, Sané. Das sind so Stars, die kennen das so, dass Fußball ja auch eigentlich Spaß bringen soll und das ist ja auch eigentlich ein Pitch, man ist auf dem Pitch, wie gesagt, auf dem Platz und gibt Leistung. Das, du merkst bei den türkischen Spielern richtig, wie der Druck dort ist. Man ärgert sich über Fehler so krass, dass man da weint, also wirklich immer weinend ist. Und es geht dann nicht um Abstieg oder um, weiß ich nicht was, sondern einfach ein normales Ligaspiel. Und dann denke ich so, ja, da kriegt man solche Vibes wie 1994, Kolumbien, der Abwehrspieler, der da einen Fehler macht und danach erschossen wird. Wirklich, diese Vibes kommen dann, so dieses, wie viel Druck darf auf einem Spieler sein? Wie viel Druck darf auf einem Schiedsrichter sein? Und da sage ich dann halt eben, ja, also ja, er war in Zypern, hat gespielt und aber ich sehe da persönlich jetzt, ehrlich gesagt, nicht ja. Das Problem, wie es gemacht wird, sage ich jetzt mal.
Ich meine, es ist halt so eine schwierige Gemengelage. Also der Raum, in dem sich Schiedsrichter in der Türkei bewegen, der ist hochexplosiv. Du hast eben diesen Faustschlag damals 2023 schon angesprochen. 2024 hat Fener aus Protest gegen das Schiedsrichterwesen im Supercup-Spiel damals nur die 19 aufs Feld gestickt und die sind nach einer Minute wieder runtergegangen. Auch das hat internationale Schlagzeilen gemacht. Dann konnte das Derby von Fener gegen Gala nur stattfinden, weil man mit Slavko Vincic einen internationalen Schiedsrichter dafür eingeflogen hat. Generell wurden auch beim VAR schon mal internationale Schiedsrichter eingesetzt, um eben gewissen Vorwürfen zu begegnen. Also das zeigt einfach nur, wie sehr von dieser Seite her Druck auf Schiedsrichter ausgeübt wird. Ja. Öffentlichkeit ist sowieso klar, das können wir uns alles vorstellen. Und jetzt hast du aber ja ein Wort gesagt, ich denke, da sind manche zusammengezuckt, nämlich die Mafia. Du wirst mir jetzt nicht sagen können, wie sie genau involviert ist, aber ich glaube, dass das eben bei diesem Rücktritt von Ugolu schon eine Rolle gespielt haben könnte und weshalb es vielleicht auch nicht irrelevant ist, wo er im Casino saß. Denn so wie es ich jetzt gelesen habe, ist es gerade in Nordzypern oft so, dass hohe Wetteinsätze auf Super League und andere Spiele gesetzt werden. Das heißt, da gibt es Verbindungen. Und wenn er dann eben nicht nachweisen kann, das war eine private Reise, hier ist übrigens mein Flugticket, was ich selber gezahlt habe und dann bin ich eingereist und dann bin ich ausgereist, dann ist das definitiv noch keine Indizienlage, die irgendjemanden schuldig spricht. Aber dann verstehe ich, warum auch eine Staatsanwaltschaft sich einschaltet. Und wenn er zurücktritt, dann legt es ja zumindest den Verdacht nahe, dass er, also im positivsten Fall wollte er sich dem Druck nicht mehr aussetzen und hat gesagt, okay, ich habe eh keine Lust mehr zu pfeifen. Das war so ein bisschen das, was du gesagt hast, was man damals dachte, als man noch nicht von diesem Foto wusste und so weiter und so fort. Im negativsten Fall könnte man aber auch sagen, er ist der erste von vielleicht mehreren Schiedsrichtern, bei dem klar wurde, da sind noch andere Interessen im Spiel, als eben nur Spiele zu leiten.
Also ich möchte das nicht ausschließen. Das kann ich gar nicht. Nicht in der Struktur, die wir in der Türkei haben. Aber eines muss man erstmal noch dazu wissen. Zypern, Nordzypern, also der türkische Teil von Zypern, ist die einzige Möglichkeit für Leute aus der Türkei überhaupt Glücksspiel zu betreiben. Ins Casino zu gehen, Roulette zu spielen, Blackjack oder was auch immer da ist. Mhm. Weil in der Türkei ist es verboten. Das heißt, könnte auch nüchtern gesagt sagen, er wollte einfach im Casino gehen.
Also jeder, wie so ein Trip nach Vegas quasi.
Genau. Mhm. Also das ist praktisch das Vegas für die Türken, Nordzypern. Und ich kenne so viele Leute, die dann sagen, ach, hier übers Wochenende fliege ich mal rüber und dann machen wir uns ein längeres Wochenende und geben da Gas. So. Dass da natürlich Strukturen leichter funktionieren, mafiösische Art, ist glaube ich, klar. Ist wie auf Malta genauso. Eben wie auf Zypern. So. Weil in der Türkei ist das einfach ungleich schwerer. Da gibt's auch, kann ich auch sagen, da gibt's auch Etablissements, wo man spielen kann und so weiter, die sind aber eben verdeckt und also möchte einfach sagen, es ist ungleich schwerer, dort was zu machen als in Zypern. Mhm. Deswegen, klar, sind dort die Wetthöhen und die Wettanbieter ja auch sehr viel größer. Weil in der Türkei, okay, das kann ich mal ganz kurz einmal ausführen, gibt es eben nur ein Wettanbieter, der staatlich ist, İddaa. Das ist auch das einzige Wettanbieter, sind noch die einzigen Wettanbieter, die Filialen haben in der Türkei. Und dann gibt es eben noch 7 subventionierte Wettanbieter, die aber hohe Standarden genügen müssen, beziehungsweise die müssen gewisse Richtlinien durchgeführt haben, damit sie überhaupt eine Lizenz bekommen in der Türkei. Einen davon war eben Tuttut, von dem ich eben vorhin erzählt hatte. So. Und da sind halt eben, die Quoten sind im Rahmen alles. Also das, darauf wird geachtet. So, und dann, ich weiß auch, dass natürlich viele andere Wettanbieter gerne versuchen, in den türkischen Markt reinzukommen, was aber nicht funktioniert. Da sind sie rigoros. Also die wirklich klatschen dort an der Wand. Da kommt eben keiner rein. Und das weiß die Wettindustrie auch. Mhm. Aber in Zypern eben, kann jeder Anbieter, also du kannst jeden Anbieter und jeden, ich sag jetzt mal, jeden Anbieter im Internet und jeden Anbieter im Darknet. So. Und da ist es, glaube ich, eben so der Fall, dass dort diese mafiosischen Äste sich eben sehr verbreiten und der Fokus natürlich da drauf ist. Und dann, wenn dann eben ein Schiedsrichter dort ist, so, diese Kombination ist absolut explosiv. Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich das nicht von der Hand weisen. Aber ich persönlich glaube eben nicht, dass Yaşar Kemaloğlu da was mit zu tun hat. Auch aus dem Grund einfach, weil, also ich sag mal schon, das wäre schon arg dumm. Das wäre schon sehr arg dumm von ihm in der Position, die Schiedsrichter zu der Zeit sowieso hatten, also so ziemlich unter Druck zu sein, dann sich noch, also wenn er in diesen Strukturen mit drin ist, wissentlich nach Zypern zu fliegen und dort im Casino gesehen zu werden.
Ohne Mütze und alles. Also sogar ich habe ihn erkannt auf dem Foto.
Also das wäre schon arg dumm. Das ist so, wenn ich wenn ich aus rein menschlicher Sicht denke, dann würde ich sagen, das macht für mich keinen Sinn. Aber wie gesagt, meine Hand ins Feuer legen, dafür würde ich natürlich nicht.
Wir wissen es nicht, aber es liegt eben nahe, dass zumindest vielleicht auch dieser Fall, also diese beiden Fälle, die werden immer so in Verbindung gebracht mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Man weiß nicht genau, was da der Auslöser war, kann natürlich auch was anderes gewesen sein. Wir wissen aber, dass ab dem Frühjahr in diesem Jahr eben dann ermittelt wurde. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn? Weil du vorhin gesagt hast, vielleicht hat der TFF da einen Tipp bekommen, dass er mitten im laufenden Spielbetrieb, kurz bevor es international losgeht, diese komische Pressemitteilung da verschickt und damit die ganze Lawine ins Rollen bringt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es vielleicht auch die Staatsanwaltschaft war, die gesagt hat, wir haben hier Dinge gefunden, und es scheint ja jetzt auch so zu sein, TFF und Staatsanwaltschaft, die arbeiten ja, du hast es ja vorhin beschrieben, jetzt auch in Teilen Hand in Hand.
Definitiv. Also das kann's auch absolut sein. Ich habe halt nur gesagt, Fakt war für mich, dass das eben kein Aktionismus vom Verband selber war, weil das von dem Zeitpunkt,
dafür war der Zeitpunkt mich, falsch.
Genau, macht da keinen Sinn. Ob's ein Tipp aus der Wettszene war oder eben von der Staatsanwaltschaft, die dann gesagt haben irgendwann, wir haben jetzt echt genug Beweise dafür, dass das und das, das würden wir jetzt gerne durchziehen. Und ich eben gesagt habe, der Präsident des Verbandes, Ibrahim Hadji Osmanoglu, der ist ein Typ, der dann sagt, hier kämen wir jetzt mit dem Besen, das muss jetzt gemacht werden, weil er ist wirklich, menschlich ist er also gar nicht so meine Art Mensch, weil ich mag seine Ansichten auch viel nicht so, aber er ist einer, der sagt, Gerechtigkeit nach vorn. Das muss man ihm einfach zugutehalten, ist so. Und da zieht er auch eiskalt durch. Das schätze ich auch bei ihm, das rechne ich ihm auch hoch an. Und dann kann ich mir vorstellen, dass eben, wenn die Staatsanwaltschaft gesagt hat, so und so, dann machen wir es jetzt, dass er das dann gesagt hat. Weil sonst, wie gesagt, rein von alleine glaube ich nicht, dass das die TFF dann sagt, jetzt machen wir es. Es war wahrscheinlich auch schon Druck von eben der Staatsanwaltschaft auf ihn, und er dann gesagt hat, dann machen wir es jetzt. Dann müssen wir es halt eben jetzt machen. Und dann hat er es gemacht. Aber dass es gemacht wird, wäre bei ihm keine Frage gewesen.
Und so kamen wir eben dazu, dass sie eben gesagt haben, dass 65% aller Schiedsrichter ein Wettanbieterkonto haben und 152 davon auch Wetten abgeschlossen haben. Diese 152 haben eine Woche später dann in der gemeinsamen Erklärung alles abgestritten. Allerdings haben wir eben zum einen die paar Schiedsrichter, also 10 Schiedsrichter, die über 10.000 Wetten abgeschlossen haben. Da klingelt die Spielsucht, zumindest bei mir, muss ich sagen, einfach nur meine persönliche Meinung. Und angeblich soll auch der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission ein Wettkonto haben. Das konnte ich jetzt nicht nochmal verifizieren, aber es steht in manchen Berichten so drin. Und da wir jetzt ja auch Haftbefehle haben, also das ist jetzt dann alles eine Entwicklung der letzten Tage, Gegen 17 Schiedsrichter gibt es Haftbefehle und gegen 2 Präsidenten muss man ja davon ausgehen, also da ist was. Und da ist dann vielleicht auch mehr als, die haben jetzt nur mal privat für sich eine Wette abgeschlossen. Denn sonst, meinem Verständnis nach, korrigiere mich gern, wenn ich da irgendwie auf dem Schlauch stehe, aber dann dürfte es ja sonst keinen Haftbefehl geben. Es muss ja dann eigentlich schon einen manipulativen Verdacht zumindest geben.
Ja, also gebe ich dir recht, definitiv. Es geht ja los mit dem Präsidenten des Schiedsrichterverbandes, der eben auch ein Konto hat, ein Wettkonto.
Das ist doch unfassbar.
Wo er dann gesagt hat, da musste ich ein bisschen lachen, wo er dann gesagt hat, ja, ich habe dieses Wettkonto, aber das habe ich nie, ich habe nie drüber gespielt, ich habe den nur zur Beobachtung der, was hat er gesagt, der Spiele oder der Mannschaften, keine Ahnung. Da habe ich geguckt mit großen Augen, habe gesagt, what? Also
du es hast gibt ja keine anderen Apps, mit denen man Spiele beobachten genau. kann. Also ich verstehe es total. Nicht
sowas wie Flash Score oder so, wo du das ebenfalls machst. Du musst schon ein Wettkonto, das ist klar. Also das, wie gesagt, da war für mich dann auch klar, da stimmt auch irgendwas nicht. Also Fakt ist noch, also ich sage es nochmal ganz klar, für mich ist in den unteren Ligen wird ganz klar gehandelt. Ganz klar, von allen Seiten. Schiedsrichter, vielleicht wurden sie auch angewiesen, also jetzt nicht, dass der Schiedsrichter selber drauf kommt und sagt, ich mache das jetzt, sondern der wird vom Verband irgendwie darauf angewiesen, keine Ahnung, das kann ich mir alles gut vorstellen, Spieler und so weiter. Da wirkt die Mafia groß, bin ich mir ziemlich sicher. So wie man eben, und da gehe ich auch, ich glaube nicht, dass man einfach mal so die ugandische Liga tippen kann. Ich glaube auch dort, also ist ja nicht von Interesse, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn, egal wo mafiatechnisch ziemlich groß was drin ist und du das wetten kannst, dass diese Spiele manipuliert sind. Und das kannst du halt eben mit Uganda machen, das kannst du machen mit, was weiß ich, Singapur oder so. Ich weiß jetzt nicht, welche Ligen da klein genug sind, damit man das machen kann. Und eben die unteren Ligen der Türkei. Und da bin ich mir ganz sicher, dass dort alles geht. Also ich glaube, also sind wir ganz nüchtern betrachtet. Wir wissen seit Corona, dass Fußball nicht nur eine Sportart ist, sondern systemrelevante Ereignisse, dass alles überdauern kann, dass dort die Staatsanwaltschaft nicht einfach hingeht und sagt, so jetzt aus Verdacht machen wir das jetzt. Ganz vorsichtig, da muss man ganz vorsichtig sein und wenn man in so einem ganz vorsichtigen Thema so sich weit nach vorne lehnt, dann ist da nicht zu 100, sondern zu 1000% was dran. Die Frage ist eben nur, in welchem Maße. Und deswegen haben sie geguckt, wie weit das geht, wie weit wir das spreaden können. Und es ging tatsächlich eben so weit, dass es bis in die Super League geht, auch wenn es eben Spieler sind. Und deswegen sieht man ja auch, dass das eben nur türkische Spieler sind und eben keine ausländischen. Dass das eben Leute sind, die aus von unten kommen, sag ich mal, aus den Amateurbereichen nach oben und die dann eben selber dort auch schon gespielt haben. Und das ist eigentlich auch der Beweis eigentlich für mich. Deswegen.
Ja, aber das sind ja die Spieler, das verstehe ich auch alles. Aber wie groß glaubst du denn, ist jetzt das Problem bei den Schiedsrichtern? Weil wenn es gegen 17 Haftbefehl gibt, ich habe jetzt aber ehrlicherweise nicht mehr genau nachgeguckt, da sind jetzt auch wenige, die in der obersten Liga pfeifen mit drin. Aber trotzdem, das ist ja insofern auch ein Problem, weil du brauchst ja auch Schiedsrichter, gute Schiedsrichter, um Wettbewerb aufrechtzuerhalten.
Das ist jetzt. Werden hier viele Schiedsrichter aus dem Verkehr gezogen. Zu Recht auch. Zumindest das, was ich weiß. Ich möchte hier niemanden irgendwie was Böses. Jetzt hast du, also der Präsident, der Verbandspräsident meinte noch letztens, keine Angst, wir haben noch genug Schiedsrichter, um die Liga so weiterzuführen.
Na super.
Genau. So. Aber das heißt ja eben, genau, wenn da jetzt, weiß ich nicht, über 100 Schiedsrichter wegfallen jetzt, dann hast du schon ein Problem für die Zukunft. So schnell kriegst du eben kein, also gerade nicht in dem Land, wo es überhaupt nicht erstrebenswert ist, für Kinder und Jugendliche zu sehen, ah ja, ich werde Schiedsrichter, das ist richtig cool. Nee, eben nicht. Ne? Und das sehen sie. So, und so hast du dir natürlich jetzt ein extremes Nadelöhr geschaffen. Naja, was heißt, also, klingt jetzt so, als ob ich die Schuld beim Dings suche, beim Präsidenten. Es ist ja nicht, es ist ja, wie es ist. Und deswegen, da werden jetzt natürlich, wie gesagt, es geht immer um die unteren Bereiche. Da kann ich mir vorstellen, zweierlei. Erstmal, wie gesagt, vom Verband, weil das genauso verdächtig, dieser Schiedsrichterverband, dass da von oben was kam, mach das, mach dies, mach jenes. Oder eben die Mafia direkt zu den Schiedsrichtern kommen und sagen, du kriegst so und so, mach es. Und das Geld ist einfach attraktiver als die Gehälter, die sie dort bekommen. Das ist auch Fakt. Deswegen funktioniert sie da unten. Es funktioniert da unten und eben nicht, ich weiß gar nicht jetzt, ich müsste lügen, ich weiß nicht, was ein Schiedsrichter in der Super League verdient, ehrlich gesagt, aber davon kannst du schon gut leben. So. Und eben in der dritten oder vierten Liga eben nicht. Und dann, und jetzt kommt die Charakterfrage eben, weil dann frage ich mich zum Beispiel, okay, warum ist das in anderen Ländern nicht so? Und da ist eben so, und jetzt werden vielleicht einige Türken dann auch sagen, hey, wie redet ihr eigentlich über die Türkei? Aber leider so ist es so. Wir sind, oder nicht wir, die Türken sind einfach Geldgeier, gierig. Das Geld ist alles in der Türkei. Es geht alles übers Geld, wenn du Geld hast, hast du Macht. Und Werte wie Standhaftigkeit, Disziplin, Gutherzigkeit und keine Ahnung was. Also gutherzig sind sie schon teilweise natürlich, aber so Disziplin, Standhaftigkeit und so weiter, die fallen sehr weit runter. Das hat auch bedingt, jetzt kann ich ins Politische übergehen, mit der Inflation des Landes und so weiter und so fort. Die Leute wissen nicht, wie sie über den Tag kommen. All das spielt rein in die Hand der Wettmafia. Ganz klar. Die dann sagen, die dann direkt zum Schiedsrichter gehen und sagen, als Beispiel, so und so, kriegst das und das, machst du bitte das. Dann wiegt er das ab, ich krieg das für dieses Spiel oder ich krieg das, wenn ich das mache. So, da ist das für viele dann keine Frage mehr.
Und wenn du das erste Mal gemacht hast, kommt die Mafia und sagt, wenn du nicht das nächste Mal wieder machst, dann sagen wir, was du beim ersten Mal gemacht hast.
Dann bist du drin. Einmal gemacht, bist du drin. Und wie gesagt, für mich ist auch der Präsident der Schiedsrichterkomitee höchst suspekt. Ich kann ihm nichts beweisen. Ich habe auch jetzt, auch staatsanwaltschaftlich konnte ihm jetzt mal nichts bewiesen werden. Nur, dass er dieses Wettkonto hat, dass er für Recherche braucht, keine Ahnung.
Ja, und es sind einfach komische Sachen passiert. Also wir hatten es ja schon im Frühjahr 2022, dass im laufenden Spielbetrieb 13 Schiedsrichter, die bis dahin in der Super League gepfiffen haben, bis zum Saisonende suspendiert wurden. Und so richtig weiß man bis heute nicht, warum eigentlich.
Genau. Und das ist, es passieren, wie du schon sagst, komische Sachen. Es gibt noch einen Fall, der ist jetzt so ein bisschen gehört aber auch zum Schiedsrichterwesen. Es gab eine Geschichte von einer Schiedsrichterfrau, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. sie ist jetzt mittlerweile Social Media Phänomen oder wie sich das nennt, keine Ahnung. Und die hatte immer auch gute Spiele bekommen, auch im Amateurbereich trotzdem, kam dann im Endeffekt raus, dass sie ein Verhältnis zu dem Schiedsrichter Obmann hatte, die für sie zuständig war. Warum ich das erzähle, ist einfach das Ding, dass eben Schiedsrichterwesen ist gleichzusetzen mit Seriosität, Fairness, OSW, noch ein paar andere Attribute. Und das ist in der Türkei halt durch diese Geschichten, die man immer wieder hört, auch durch komische Geschichten, die du gerade erwähnt hast, warum passiert sowas, ohne dass man es weiß, passt einfach gut zusammen. Wo man dann sagt, ja, okay, hier stimmt was nicht. Generell bin ich bei den Schiedsrichtern, wenn es in der Super League angeht oder auch in der zweiten Liga, halte ich die für sauber. Nicht super ausgebildet, aber für sauber. So. Aber darunter eben, wie gesagt, weil der Fokus nicht da drauf ist, für sehr schmutzig. Und das ist halt so das Ding, dass dieses Schiedsrichterwesen nicht im Allgemeinen, aber sehr viele Leute und auch Leute, die in gewissen Positionen sind, einfach Dreck am Stecken haben und dass sich dann wie so ein, wie so Äste sich dann praktisch durch die ganzen Ligen und Verbände durchzieht.
Ja, Menschen sind sich ja gleich, das ist egal, woher du kommst, aber die Strukturen sind eben sehr unterschiedlich. Und da hast du ja genau. sehr viele Dinge jetzt genannt. Also ich glaube nicht, dass sich der Charakter da so groß unterscheidet vom Menschen, aber wenn du eben in einer gewissen, in einer Umgebung aufwächst, dann prägt das das Sein. Da kann man ja ganz philosophisch werden.
Ich möchte dir ganz höflich widersprechen. Also ich bin hier in Deutschland geboren, aufgewachsen, bin Deutscher und bin auch Türke und ich kenne beide, ja, wie soll ich sagen, beide kulturellen sehr gut und ich sehe beim Deutschen eine Disziplin, die da ist und auch ein Ehrgefühl, die dann durchgezogen wird. Ich rede nicht generell, ich rede generell und nicht Einzelfälle. Natürlich gibt es Einzelfälle, die dann auch scheiße sind, keine Frage. Und in der Türkei, das sind keine schlechteren Menschen per se, aber durch diese, was dort alles passiert, durch die Situation, sind sie dann irgendwann, ich glaube, jeder Mensch wird dann auch irgendwann denken, okay, das
ja, das meine ich ja, die Umgebung, die genau, formt dich.
Genau, die Umgebung. Ja, also mit Strukturen dachte ich, du meinst hier so innerhalb der TFF oder innerhalb der...
Ach so,
der,
nein, ich meinte das ganz
okay,
allgemein.
Du meinst insgesamt. Ja, okay, sorry, da hast du natürlich recht, ja. Richtig.
Ich wollte bloß diese vermeintliche Pauschalisierung ein bisschen einordnen und erklären,
ja.
weil ich versuche immer Klischees zu vermeiden. Ehrlich gesagt passt mir das auch nicht so ganz, dass jetzt auch der türkische Fußball da wieder diesem Klischee so erliegt. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt aber zum Beispiel schon mal die Spielerseite so aufklären konnten. Was aber so ein bisschen dann für mich so die Frage ist, wenn man jetzt dann nach vorne blickt. Also bei den Spielern scheint es mir zu sein, dass das gut aufgearbeitet werden kann und dass es vor allem gar nicht so sehr in den Profibereich reinragt. Bei den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, da haben wir jetzt aber nochmal ein anderes Thema. Wie glaubst du denn, geht's jetzt weiter und was muss deiner Meinung nach passieren, um jetzt dann, hier sprechen wir jetzt dann doch über die Strukturen im TFF, um da die Strukturen zu schaffen, dass man ja Schiedsrichterei attraktiv halten kann und trotzdem aber auch in einem Rahmen, der der Liga angemessen ist und der Begeisterung für die Liga angemessen ist, weil das scheint ja aktuell nicht so zu sein.
Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr schwierige Frage, denn wie willst du in einem Land, wo Leute sehen, wo jeder sehen kann, wie Schiedsrichter behandelt werden und die selber sie auch so behandeln. Wie willst du Jugendliche und Kinder dafür motivieren? Wie willst du, wenn immer wieder solche Geschichten rauskommen, sie dazu motivieren, neutral zu sein, fair zu sein? Dieses Fairplay wird in der Türkei im Moment gar nicht geschrieben. Also, es ist nicht sichtbar, sage ich jetzt mal so. Bei jeder Fehlpfiff-Aktion oder bei jeder Aktion, wo man denken kann, wird sofort Manipulation gerufen, wird sofort Skandal gerufen, wird sofort irgendwas wird gerufen, weil die Leute einfach nicht mehr dran glauben. Die glauben einfach nicht mehr an die Fairness des türkischen Fußballs. Da ist so viel kaputt gegangen. Da ist wirklich so viel kaputt. Jeder, der jetzt Schiedsrichter werden möchte oder wird, wird es schwierig haben. Ist einfach, wie es ist. Wir hatten einmal Glück mit Cüneyt Çakır, einen wunderbaren Schiedsrichter zu haben, den ich wirklich gefeiert habe ohne Ende, der auch richtig gut war und trotzdem, selbst der wurde fertig gemacht in der Türkei, wo ich jegliches Verständnis einfach verliere. Sein Sohn von Cüneyt Çakır ist ja jetzt auch oder war auch Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht, was mit ihm jetzt passiert ist. Der kam und dann haben sie gesagt, ja, hier kommt ein Nachwuchsschiedsrichter. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt noch Schiedsrichter ist oder nicht, weil ich habe nichts mehr gehört seit über einem Jahr jetzt. Es ist schwierig, es ist traurig. Also ich bin ja selber Schiedsrichter gewesen. Ich bin ja selber zum Lehrgang gegangen hier in Deutschland. Und wenn ich das mal so vergleiche, dann kommst du da hin, hast so einen 3-Tage-Z-Trip, wo du dann alles lernst und wo du dann dein Regelheftchen bekommst und so weiter und so fort. Und dann losgehst und machst und tust. Und ich glaube auch, dass innerhalb des Schiedsrichter-Daseins die Leute sehr, sehr gut zusammenhalten. Richtig. Ich auch der Situation geschuldet einfach, dass sie noch enger zusammenrücken. Aber wie gesagt, von außen das jetzt attraktiv zu machen und wenn du jetzt fragst, was könnte man besser machen, kann ich nur sagen, die Gegebenheiten im Allgemeinen müssten sich schon erstmal ändern, komplett. Das ist beim Fußball dieselbe Frage wie beim Schiedsrichter. Also wenn ich jetzt, wie kann man, keine Ahnung, den Verein besser machen, besser führen. Das ist genau wie beim Schiedsrichter. Es liegt, du musst von Grunde an eigentlich alles erneuern. Du musst dein Mindset ändern. Und du musst ja sehr viel, und was wir leider in der Türkei einfach nicht haben, sehr viel Geduld haben. Und die ist einfach nicht da. Und wenn du keine Geduld hast, es gibt mal so ein Sprichwort, das hieß, ein Mann mit Zeit und Geduld könnte alles schaffen. Wir haben nichts von den dreien.
Ja, also. Das ist ein fürchterliches Fazit.
Das ja, ich würde dir gerne ein schöneres Fazit geben, aber es ist, wie gesagt, ich beobachte diesen Sport, den Fußball seit 30 Jahren und du weißt gar nicht, wo ich immer sagen wollte, oh, jetzt wird's besser, jetzt wird's besser, jetzt wird's besser, jetzt wird's besser. Es wird immer schlimmer.
Oder du, wenn schlechter. Du dich mit Gala-Fans unterhältst, herzliche Grüße hier in meine Nachbarschaft. Die haben einem auch im Sommer noch erzählt, dass Gala innerhalb der nächsten 3 Jahre die Champions League gewinnt, so wie es ja auch der Plan ist mit den ganzen Investitionen und so. Und wenn man dann so leichte Skepsis äußert, so ein bisschen, weil man ja ein gebranntes Kind ist, wir haben das ja schon mehrmals erlebt, dass es eben nie nachhaltig so war, dass es der türkische Fußball in die europäische Spitze reingeschafft hat, dann erntet man nur Unverständnis oder es wird einem Hass unterstellt. Aber das ist ja das Deprimierende. Also sportlich gesehen gibt's ja gerade wieder Dinge, die nach vorne gehen. Und auch was das Nationalteam angeht, natürlich in der Achterbahnfahrt, die dazugehört, die aber jetzt auch nicht so untypisch ist für Nationalteams. Aber was konnte man auch für positive Geschichten über eben den türkischen Fußball erzählen? Und leider kommen immer wieder solche Themen auch mit rein. Und dann springt natürlich so jemand wie ich auch drauf, immer auf die negativen Themen, was natürlich auch super ätzend ist, eigentlich für die komplette Liga und alle Fans.
Ja, aber was machst du denn, Max? Du machst doch nur deinen Job. Du
guckst, logisch, machst ja auch nicht
aus. Passiert was? Du sagst ja nicht, ich will jetzt, ach, darauf warte ich jetzt, bis die mal. Die machen das schon selber. Also, das verstehen wir Türken nicht, anscheinend. Immer sich schön in die Opferrolle stellen, oh, ihr wollt immer nur Schlechtes von uns. Nein, wenn du sagst, wir hätten auch mal schöne und positive, ja, aber für mich ist das da oben eine komplette Achterbahn. Mhm. Das ist, wenn das hier der riesen Eisberg ist, ganz da oben redest du nur. Da passieren manchmal gute Sachen. Mhm. Alles darunter ist, solange das nicht gelöst wird, können wir zumindest nicht dauerhaft irgendwas erreichen. Die Gala hat vor 25 Jahren den UEFA Cup gewonnen. Danach waren sie ein Jahr später im Viertelfinale der Champions League. Und danach ging es nur noch bergab. Möchte sagen, ja, es war mal eine Situation da, die, was ich jetzt aber auch allerdings sagen muss, sich zu wiederholen scheint, tatsächlich, weil so hat Gala damals auch angefangen. Und jetzt sind sie tatsächlich auf einem guten Weg. Ob das jetzt für irgendwas reicht, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist das im Moment ein Hoch bei Gala, keine Frage, weil sie jetzt im Moment eine Projektmannschaft sind, ist einfach so. Aber es geht immer darum, es ist einfach nach oben zu kommen und es ist schwierig, oben zu bleiben. Und dieses schwierig, oben zu bleiben, das habe ich bei den Türken noch nicht gesehen. Diese Kontinuität fehlt einfach.
Ja gut, und dann eben die Struktur. Also du kannst noch so gut als Einzelteam sein und vielleicht auch international mal was reißen, wenn du weiter Probleme hast, gute SchiedsrichterInnen zu finden, wenn du weiter in einem total überhitzten Umfeld, das in dem Grautöne keine Rolle mehr spielen, versuchst irgendwas zu entwickeln. Also genau das, was du mit Zeit und Geduld gesagt hast. Ich glaube, dass das ein bisschen das Problem von ganz vielen Fußballligen ist, weil es ist einfach so viel Emotion mit dabei und so viel Aufmerksamkeit drin und gerade die Journalistinnen und Journalisten brauchen ja auch jedes kleine Informationsding, das man zu einer Geschichte aufbauschen kann. Also so richtig geduldig ist da eigentlich keiner im Fußball. Dafür geht's da um zu viel Geld. Aber es wäre letztlich das, was man bräuchte und das, was man auch, wo ich auch mal dachte, Anfang der 2000er, man wäre vielleicht genau da, weil da ja auch die Weiterentwicklung des Nationalteams und dann WM 2002 und so weiter und so fort, das schien so quasi aufeinander aufzubauen, aber dann leider ging dann irgendwann, hat man dann gesehen, es war doch nur die Auffahrt zur Achterbahnabfahrt, die es dann wieder
gab. Ich kann ja genau erzählen, warum es wieder zur Abfahrt, also das würde jetzt hier zu lang dauern einfach. Es gibt einfach Sachen, die in der Türkei niemand sieht. Wenn ich mir Deutschland da mal nur als Beispiel, wenn ich da sehe, wer da den Verein leitet, welche Leute leiten den Verein, guck dir doch mal Bayern München an. Das sind alles ehemalige Spieler. Hm. Und nur mal als Beispiel, Bayern München ist für mich der bestgeführteste Verein der Welt. Nur mal so, das nur mal nebenbei. Und dann guck dir mal an bei Gala. alles Geschäftsleute.
Ja.
Sorry, dass ich Gala sage. Ich meine, in der türkischen Liga. Aber auch Gala. Alle. Also, es sind Fenner, welche. Nur Geschäftsleute, die eben sich profilieren wollen. Sich profilieren wollen, weil sie haben Geld, aber sie haben kein, sie sind nicht berühmt. Einfach. Und sie wollen sich darüber berühmt machen und zeigen. Das ist ja, wenn du Geld hast, aber du hast keine Macht über irgendwas, dann bringt dir das auch nichts. Beziehungsweise für Leute, die das gerne brauchen. Es gibt natürlich Leute, die haben Geld und ziehen sich gerne zurück. Okay, aber wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du eine Plattform, eine Bühne. Und die benutzen diese Mannschaften als Bühne. Deswegen frage ich mich auch zum Beispiel, warum die sich nie richtig zusammengetan haben, um gegen sowas vorzugehen. Weil sich jeder nur um sich selbst kümmert. Gala denkt jetzt, dass sie durch die Position, die sie jetzt haben, dem entfliehen können. Können sie aber nicht. Weil die Strukturen innerhalb des Fußballs, innerhalb des ganzen gesamten Fußballwesens mit den Schiedsrichtern, allen drum und dran, eben komplett neu aufgelebt werden muss und verändert werden muss. Solange sie sich da nicht zusammensetzen, zusammentun, kann niemand dem entgehen. Und das heißt, dann flüchtet einmal ganz kurz Gala und kommt dann wieder auf den Tatsachen des Boden zurück, ganz klar. Also, so, sowas haben wir immer wieder erlebt, sowas wird sich immer wiederholen.
Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Was glaubst du, kommt jetzt noch in diesem Skandal? War das jetzt schon die Spitze des Eisbergs? Wir nehmen ja quasi auf in der ständigen Angst vor der nächsten Pressemitteilung, die während dieser Sendung rauskommt.
Ja.
Oder glaubst du, wir haben jetzt das Schlimmste hinter uns?
Also es werden, habe ich ja gesagt am Anfang, noch Trainer und Funktionäre jetzt auch noch vernommen. Und allein wenn ich jetzt nur an einen Trainer denke, den Trainer von Beşiktaş, Sergen Yalçın, jeder wird jetzt wissen, was ich jetzt sagen möchte, also jeder der Türken, der ist ja bekannt für Wetten. Also der ist ja bekannt für Pferderennen, der ist bekannt für ein exzentrisches Leben. Der hat, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen kann, im Jahr 2003 hat er in dem Champions-League-Spiel gegen Chelsea auswärts auf sich selber getippt, dass er 2 Tore schießt. Das hat er auch gemacht. Also, und das war so offen. Also das war so offensichtlich und so. Und jetzt ist er Trainer und er ist jetzt auch aktiver Trainer. Und es werden ja Trainer, auch aktive und auch nicht aktive, werden jetzt praktisch durchleuchtet. Also, klar werden die was bei ihm finden. Weil wir wissen es ja auch alle. Wie geht man denn damit jetzt um? Also, ja. Die Frage ist dann natürlich dann auch, genau, wann hat er jetzt immer gewettet? Wettet er? Okay, dann sagt er, ja, das ist Pferdewetten. Also hat er mit Fußball nichts zu tun. Und so weiter und so fort. Also da wird, glaube ich, noch was kommen. Also Funktionäre. Also ich glaube, wir haben, also auf deine Frage hin kann ich mal so sagen, ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, weil wir haben jetzt, glaube ich, eher noch die unschuldigeren Leute durchleuchtet.
Ach, okay.
Das ist meine Vermutung, ja. Und Funktionäre, also ich glaube, also wenn sie es richtig machen und richtig durchleuchten und alles, wenn die es so machen, wie sie es bei den Schiedsrichtern und bei den Spielern gemacht haben, dann glaube ich, kommt noch einiges auf uns zu. Und auch, wir haben ja jetzt schon mit dem Präsidenten von Eyüpspor eine Gefängnisstrafe. Hm. Kannst du dir vorstellen, wo das auch noch hingehen kann alles. Also ich bin sehr gespannt. Das wird, auch diese Saison wird eine Saison, wo der Fußball bei weitem nicht immer im Vordergrund steht. Ja, also für mich war, als das rauskam, war für mich die Saison eigentlich schon gelaufen. Also ich weiß jetzt nicht, wer Meister wird und so. Ist aber auch relativ wurscht.
Naja.
Wie weit kommt man in den Europa Cup? Ja, okay, das ist von Interesse natürlich, auch im Allgemeinen für den Dings hier. Kommen wir zur WM nicht, auch Interesse. Aber das wird uns definitiv bis zum Saisonende und darüber hinaus noch begleiten, ziemlich sicher.
Gökhan, das spricht sehr dafür, dass ich mich nochmal bei dir melde. Denn bei den Funktionären, da habe ich schon so ein bisschen rein recherchiert, da gibt's ja, ich sag mal, schillernde Persönlichkeiten. Das ist ja wie in Deutschland in den 80ern, wo es eben auch so viele so Menschen, die zu Geld gekommen sind und die dann eben auch zu Ruhm kommen wollen und deswegen Präsident werden.
Deswegen, das sag ich ja, das sind keine Sportler, das sind ja erst recht Geschäftsmänner und boah, ich glaube, da kommt, also das glaube, das Ding kommt noch.
Aber gut, dann melde ich mich dann bei dir. Für den Moment aber Gökhan Yamur von Transfermarkt.de, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, werbe- und sponsorenfrei, unter anderem, weil wir mit Sportwetten nichts zu tun haben wollen. Deswegen ganz herzlichen Dank an alle da draußen, die diese Sendung hier auch möglich gemacht haben, nämlich durch eure freiwillige Unterstützung. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Mehr Werder im Rasenfunk. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Thema, in dem du hier genannt wirst. HT bei Jan, bei KSC-Fan 2001, beim Stadionpfarrer 1898, herzliche Grüße. Und bei Hertelinho auf rasenfunk.de, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, auch in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung. Jeder Betrag hilft und davon bekommen dann auch unsere Gäste ein kleines Honorar. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr den Rasenfunk möglich macht. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr sehr gerne Feedback zu dieser Sendung hinterlassen. Und dann freue ich mich, euch bald hier wieder zu hören, vielleicht in einer anderen Sendung. Macht's gut und bis dann. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.